Ja, wir hatten jetzt über Lievito Madre, ich hole nochmal ganz kurz aus, wir hatten gesagt, das ist ein fester Weizensauerteig, ich sage jetzt LM, das ist doch die offizielle Abkürzung, genau. Weil ich Lievito Madre, da blamieren wir noch mehr und okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich sehe hier durch meinen virtuellen Bildschirm den Tobi. Hi Tobi, schön dich zu sehen.
Hallo Ingmar, gleichfalls.
Ja Tobi, wir haben Mittag am Nachmittag. Erzähl mir nichts, ich weiß, dass du schon Brot gegessen hast. Was für Brot hast du heute schon gegessen?
Also bei uns war heute Einschulung und es gab Brezeln vom örtlichen Bäcker, es gab Windbeutel und es gab natürlich Maultaschen vom besten Metzger.
Sehr, sehr cool. Ich habe die Brezel schon in deiner Story gesehen. Wir haben, beziehungsweise nicht, du hast mir ein Bild geschickt und es hat mich sofort an meine Einschulung erinnert, weil bei uns gab es das auch, so eine überdimensionale Brezel, weiß nicht, wahrscheinlich doppelt so groß oder so wie jedes Einschulungskind. Wir haben heute in der Bäckerei tatsächlich zwei wirklich überdimensionale Brezeln backen für jede Klasse, also zwei Brezeln für zwei neue Grundschulklassen in der Mühlheim, jede Brezel cool. 2 Kilo schwer, so geflochten quasi. Genau, also das ist hier so die Tradition und ja, klingt aber auch nicht schlecht. Windbeutel selber backen?
Also, jein. Selber gebacken, aber nicht durch mich, sondern durch meine Frau und meine Tochter.
Sehr, sehr cool. Du, bei Windbeutel fällt mir ein, ein kleiner Schwabetrick jetzt mal von mir. Ich habe, als wir hier die Bäckerei übernommen haben, da haben die auch Windbeutel gemacht. Und das habe ich noch nie gesehen vorher. Die haben über die Windbeutel, also quasi die Windbeutel aufs Blech gespritzt und dann über jeden einzelnen Windbeutel eine Wurstkonserve gestellt. Also so eine Dose von einer Wurst. Mit dem Hintergedanke bei Windbeutel, die werden ja durch Wasserdampf gelockert und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zu früh den Backofen aufmachst, dass die Dinger alle in sich zusammensacken. Also niemals zu früh den Backofen aufmachen. Und wenn du praktisch so eine Konservendose drüber stellst, dann hast du wie ein kleiner Backraum für jeden einzelnen Windbeutel und die Dinger werden abartig groß.
Groß genug die Büchse daneben.
Genau, wichtig ist eine Büchse, die groß genug ist. Wir haben da immer diese große dann genommen, wir haben am Anfang dann auch die Windbeutel noch backen, machen wir inzwischen immer. Aber das Ding war nachher tatsächlich komplett ausgefüllt. Wahnsinn,
das muss ich ausprobieren.
Also, jetzt mal, bin ganz stolz mal drauf. Von mir mal ein Schwabetrick. Wichtig ist natürlich, damit es ein echter Schwabetrick ist, keine neue Konserve kaufen, sondern halt die benutzte, wenn man die gut ausspüle. Das heißt,
ich muss jetzt große Büchse kaufen, die Wurst essen, damit ich dann kleine Backräume die Windbeutel
habe. Kommt drauf an, wie groß du deine Windbeutel willst. Also,
wenn es geht, maximal groß. Gell?
Ich war mal in so einem Windbeutelhaus irgendwo im Norden. Da gab es also nur Windbeutel, aber abartig große Teile. Und dann, also das war echt eine Mahlzeit. Also ich glaube, es war in St. Peter-Ording. Abartig. Also ich mag gar keine Windbeutel, ehrlich gesagt. Ich finde ja, der Teig, das schmeckt ja nach nichts eigentlich. Also das ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen.
Ja, ich könnte auch die Füllung ohne das außenrum essen.
Ja, ich habe... Ich habe heute auch nur Brezel gegessen, bis jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe auch noch kein Brot gegessen. Gefrühstückt habe ich heute nur ein bisschen Obst. Und dann habe ich mir aber doch verleiten lassen, kurz vor Mittag, also noch Butterbrezel.
Aber ohne Nutella?
Nee, die Bionella-Aktion ist vorbei. Okay. Wir haben jetzt immer noch von so einem 10-Kilo-Eimer noch so einen Bodensatz, den wir jetzt halt für uns aufbrauchen. Okay. Aber tatsächlich eine ganz klassische Butterbrezel. Wobei klassisch, eingespritzt halt, wenn man das als klassisch bezeichnen darf. Ja, gut, wir wollen heute zum zweiten Teil zum Thema Lievito Madre kommen. Davor habe ich noch wieder ein, zwei Feedbacks dabei, Tobi, und zwar einmal von der Bettina, die vor 3 oder 4 Monaten durch Zufall unseren Podcast entdeckt hat und hört sich die ganze alte Folge durch. Ich finde es ja immer cool, wenn Leute es schreiben. Gell? Wir haben ja fast 120 Folgen inzwischen. Da kommt es einem doch bestimmt irgendwann zu die Ohren raus. Aber sie freut sich auf die neue Folge von uns und findet auch alles sehr hörenswert, sowohl die alte Folge als auch die neue, dass man uns die Leidenschaft fürs Backen anmerkt. Sie backt selber seit 2 Jahren Brot und seit Anfang des Jahres wirklich intensiv mit Sauerteig. Und sie arbeitet im Moment an der perfekten Breze mit Smiley, erklärt sie nachher unter noch warum. Und schreibt eben auch zum Thema Bio und konventionell, unsere Folge vor 3 oder 4 Folge vorher. Und schreibt, ihr Mann betreibt im Nebenerwerb selber Ackerbau, konventionell, allerdings mit möglichst wenig Spritzmitteleinsatz, pfluglos, Zwischenfrüchten und so weiter. Wir kaufen sowohl bio als auch regional konventionell ein und sehen uns da so ein bisschen dazwischen. Beide Philosophien haben ihre Vor- und Nachteile. Ich will gar nicht mehr so tief darauf eingehen, aber in diesem Zusammenhang das nochmal hervorholen, was Michael Reber bei euch im Podcast gesagt hat, das war ganz am Anfang. dass konventionelle Landwirte ökologischer, nachhaltiger und Biolandwirte produktiver arbeiten sollten. Ja, da ist bestimmt was dran, wenn beide Seiten quasi das Beste so ein bisschen, wenn man das Beste von beide Seiten so ein bisschen vermischt. Übrigens, ich war ja vor unserer Sommerpause auch auf einem konventionellen Milchviehbetrieb. Habe ich das hier eigentlich erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, habe ich schon erzählt.
Okay. 300 Kühen und was die alles trinken.
Ja, stimmt, genau. Also von dem her, klar, es gibt, also habe ich ja auch in der Folge zu Bio und konventionell eingehend gesagt, dass ich niemand überzeugen will oder beziehungsweise nicht sagt, das ist der richtige Weg, sondern nur das, was eben mein Weg ist. Und sie hat noch ein paar Fragen, und zwar zum einen hat sie einen 5-Kilo-Sack Weizendunst gekauft, aus Versehen. Da ich aber nicht so viele Spätzle machen kann, wollte ich wissen, ob ich den Dunst auch zum Brotbacken verwenden kann. Ja, das, also es gibt durchaus Möglichkeiten, den einzusetzen. Also zum Beispiel bei einem Baguette kann man gut anteilig mal irgendwie so einen Dunst, das ist ja ein etwas feinerer Grieß, einsetzen. Es gibt spannende so Hartweizenbrotrezepte aus dem italienischen Bereich, wo es sich auf jeden Fall mal lohnt. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so die Riese-Erfahrung. Wir nutzen bei uns Grieß, oder ja, das ist eigentlich auch so eine Mischung aus Grieß und Dunst oder sowas dazwischen. Hauptsächlich nur zum Baguette aufarbeiten quasi. Also nur quasi das Außen dann, das so ein bisschen dran ist. Damit stauben wir unsere Baguette-Tücher. Ich weiß nicht, hast du noch eine andere Idee?
Ich nehme sowas tatsächlich fürs Wurzelbrot. Wenn man grillt, und macht irgendwie Beilage da dazu, und ich mache da ganz gerne so Wurzelbrot. Das ist zum einen, wie du sagst, auch für außen drauf. Einfach mal ein bisschen was anderes. Und im Teig drin auch, weil das kriegt so ein bisschen einen südländischen, rustikalischen Touch dann dadurch. Aber nur also in geringen Mengen. Also jetzt kein komplettes Produkt daraus.
Anteilig würde ich das jetzt machen, aber da muss ich sagen, habe jetzt auch nicht die riese Erfahrung. Dann schreibt sie als zweite Frage, sie backt immer Brezen und gleich mehr Stück, damit der Aufwand sich lohnt. Wenn ich übrige Brezen einfrieren möchte, wann friere ich sie am besten ein? Die ungebackenen Teiglinge, halb- oder fertig gebackene Brezen? Ja, kommt drauf an, wie lang. Also wenn man jetzt irgendwie das nur für ein paar Tage hat, kann man schon auch mal die Brezelteiglinge irgendwie vollreif eingefrieren und dann eigentlich gefroren belaugen und dann eben kurz warten, so wie man es kennt, wenn man so TK-Brezeln irgendwie mal aus dem Supermarkt kauft. Da ist es ja außer, nur hält sich das halt nicht ewig, wenn irgendwie keine Zusatzstoffe oder sowas, also kein Backmittel oder irgendwas drin ist. Das würde ich wirklich nur für ein paar Tage empfehlen. Ansonsten würde ich es eher so leicht fertig backen. Also ganz halb gebacken geht bei Brezeln irgendwie schwierig, weil die fallen dann so zusammen. Aber meine Schwester wohnt ein bisschen weiter weg, und wenn die mal da ist, dann nimmt die manchmal auch gern 20 Brezeln mit von uns, und die backen wir dann so einfach 2-3 Minuten kürzer, und dann kann die sich daheim nochmal irgendwie 2-3 Minuten im Backofen fertig backen. Und es gelingt, glaube ich, wohl ganz gut, so wie ich es vernommen habe. Also das würde ich dann eher so empfehlen. Mhm. Also verstehe ich natürlich auch, wenn du Brezel machst, dann machst du nicht nur 3 Stück, das ist ja klar. So, dann noch eine Frage zum Kartoffelbrot aus meinem Backbuch. Der Teig war zu weich und ist flach geworden, und die Familie hat die Kartoffelwürfel moniert. und sie überlegt jetzt, die rohe Kartoffeln zu reiben. Ob sie dann den Saft auspressen muss, würde ich nicht machen. Kann natürlich schon sein, also das ist natürlich was ganz anderes, wenn man die Kartoffeln als Stückle, also erstmal der Teig, wenn der zu weich ist, das mag durchaus sein, in meinem Backbuch habe ich schon öfters gesagt, sind einige Rezepte, wo man das Wasser deutlich reduzieren muss, weil als ich das Buch geschrieben habe, die Mehle noch eine ganz andere Wasseraufnahmefähigkeit hatte als in den Jahren danach, und meine Teige sind oft relativ weich, also wenn man damit nicht so viel Erfahrung hat, kann es oft zu weich sein, und genau, ist natürlich was anderes, ob ich Kartoffeln in den Teig reibe, weil das wird ja dann irgendwie Bestandteil des Teiges, oder ob ich Kartoffelwürfel dazugebe, weil die sind dann irgendwie wie so eine Einlage nur. Deswegen muss man da auf jeden Fall beim Wasser aufpassen. Und ich finde es gerade geil eigentlich. Also ich mag das Kartoffelbrot mit so Kartoffelstückler, aber wenn man es nicht mag, klar, dann würde ich aber tatsächlich empfehlen, auf jeden Fall mit der Wassermenge zu haushalten und die Kartoffeln auch nicht ewig vorher zu reiben, weil die nässe dann so, sondern wirklich dann kurz vorm Teig machen. Genau, dann hat sie noch Ideen, Vorschläge für Folgenthemen. Livito Madre. Also die Folge, die Mail ist schon auf jeden Fall vor der ersten Livito Madre-Folge rausgekommen. Genau, und auch spannende Idee, Beruf der Bäckereiverkäuferin. Vielleicht ein Interview mit einer deiner Mitarbeiterinnen. Mhm. Spezielle Mehle und Urgetreide. Also sie kommt aus Oberbayern, deswegen klar, die Erklärung Breze. Dafür, dass sie Breze schreibt und nicht Brezel. Übrigens, hast du mich in der SWR3 Morning Show vorgestern gehört?
Im Nachgang ja, ich habe das, also muss zugeben, ich habe das erst gesehen in diversen Bildern, dass da was war, und habe es danach gehört, nachdem du mir netterweise gesagt hast, wann das ungefähr war. Meine Frau hat den ganzen Morgen SWR3 gehört und hat es nicht mitgekriegt. Oder dich nicht erkannt, je nachdem.
Kurz vor 9 kam es. Ja, ich muss dazu sagen, bei uns läuft in der Backstube normal SWR 1 und nicht SWR 3. Ich hatte am Montagmittag einen Anruf, ganz spontan, von SWR 3, und zwar zum Thema Brezel, deswegen komme ich gerade drauf. Die Frage war, wie könnte man denn die größte Brezel der Welt backen, weil die Hamburger, in Hamburg hat jemand das längste Franzbrötchen der Welt gebacken, und zwar 10 Meter lang. Und jetzt hatte das SWR3-Team die Idee, die größte Brezel der Welt, gibt es das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es einmal einen Backversuch gab. Und dann war noch die Frage, ober oder unter, also die klassische Frage für der Brezel, was ist ober, was ist unter? Genau, und witzigerweise haben, und dann habe ich an dem Tag gesagt, also es kam dann gleich Dienstagmorgens, heute müssen wir SWR 3 hören, dann lief bei uns auch 4 Stunden diese Morningshow, die nur so semi-witzig ist, und also von 5 bis 9, und um kurz vor 9 kam es dann.
Durchstrecke.
Und war dann relativ zäh, aber war auch mal okay, mal was anderes zu hören wie SWR 1. Und witzigerweise haben sie am nächsten Tag auf Instagram noch einen Post gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo sie diese Frage eben gestellt haben. Jetzt gucke ich mal nebenher. Also, wo denn die Community meint, dass bei der Brezel ober oder unter ist. Und dann auch mich darunter erwähnt, dass ich eben, was ich dazu gesagt habe in dem Interview. Mhm. Und habe jetzt, pass mal auf, jetzt will ich schon gucken, wie viele Leute darüber diskutieren, was bei der Brezel ober und was unter ist. Ja, ich rufe es nebenher auf. Was bei einer Brezel oben und das merkst du, ich bin nicht multitasking.
Deswegen erzähle ich jetzt was. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen mit dem Lievito Madre. Ich habe mich da auch belehren lassen, wie man das richtig ausspricht als italienisches Wort.
Oh ja, sag mal bitte, weil deine Frau hat ja eine italienische Vergangenheit.
Lievito Madre.
Wie?
Also mit J zwischendrin am Anfang.
Lie.
Genau.
Also LJ. Ja,
gesprochen LJE.
Das kann ja kein Mensch
aussprechen. Ja, das ist ein bisschen Zungebrecher, aber dreimal geübt funktioniert es irgendwann.
Oh Mist, ey, dann haben wir uns ja voll
verwirrt. Macht gar nichts. Genau, und bis zur letzten Folge war das so gar nicht mein Steckenpferd. Ich habe auch schon 2 dieser Teige im Kühlschrank hops gehen lassen und interessanterweise am letzten Backtag mir dann doch nochmal einen Starter geben lassen. Und ohne, dass die Claudia das wusste, war das ein großes Glas mit viel Material drin. Und nachdem ich ja von dir wusste, Maschine nehmen, 0,411. Probiert, top, ja. Direkt funktioniert. Also
direkt funktioniert, und hast du was draus gemacht oder einfach mal?
Der ruht jetzt noch und ich habe ihn auch nicht im Kühlschrank. So, ihr dacht, ja. Macht das wie du, steht bei mir in der Waschküche, die hat 18, 19 Grad wahrscheinlich. Und beim nächsten Mal backen ich muss mal noch ein Rezept irgendwie suchen, wo ich denke, dass es nachher damit funktioniert. Ich will nicht gleich mit irgendwelchen großen Mengen oder sowas Brot oder irgendwie starten, sondern vielleicht mal mit, keine Ahnung, Runde Weckle oder sowas. Probiere ich das, denke ich, dann Richtung Wochenende einfach mal aus mit ein bisschen Vorlauf. Mal gucken kann, dass der Teig dann auch entsprechend geht und Temperatur kriegt. Und dann bin ich mal gespannt, was das am Ende der Versuchsreihe dann wird. Ob ich da genauso Erfolge habe wie jetzt die Claudia im Backhaus, deren Brote, also die Brote, die explodieren in dem Ofen. Die werden so wahnsinnig groß und gehen so krass auf, weil da irgendwie ein irrer Trieb drin ist. Aber das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie du ihn pflegst. Und nachdem ich jetzt ja nicht mehr mit Löffel und ein bisschen Wasser und Aufschlemmen und sonst irgendwas mich beschäftige, sondern das tatsächlich einfach in die Teigmaschine gebe, hätte ich auch selber drauf kommen können.
Und wie lange steht er jetzt schon bei dir da bei 18 Grad?
2 Tage.
Okay, da musst du halt aufpassen. Du darfst nicht zu lang da stehen lassen. Du erinnerst dich ja noch an die Formel, wenn man mehrere Tage nicht verwendet, dass man einfach dann die Mehlmenge entsprechend
ganz erhöht. Genau.
Also ich habe es gefunden, 135 Kommentare zum Thema, was ist bei der Brezel
okay.
Ober und unter.
Und was sagt die Mehrheit?
Also die Mehrheit, wenn ich so durchscroll.
Die Mehrheit sagt das dicke Ober.
Die Mehrheit sagt das dicke Ober, ja, genau. Und ich ja auch. Aber interessanterweise hat eine geschrieben, das habe ich neulich schon gesehen, wenn du den Brezel-Emoji von deinem Handy anguckst, da ist es andersrum. Das müsste der Beweis sein. Aber die Frage, wer das erfunden hat, ist auch schon irgendwelche Amerikaner, die keine Ahnung haben.
Genau.
Nee, tatsächlich ist ja, wenn man davon ausgeht, dass die Vorlage für die Brezel eine verschränkte Haltung von einer Frau im Türrahmen
genau.
war, dann ist ja eigentlich logisch, dass die Ärmel oben sind. Wobei es auch keinen Sinn macht, weil die Ärmel, wenn sie verschränkt sind, sind eigentlich genau andersrum. Naja.
Der Bauch ist eigentlich der Kopf.
Wollen wir nicht zu lange philosophieren.
So, was meinst du? Ist der Bauch der Kopf, wenn das oben ist, ja, die verschränkte Ärmel unten.
Genau.
Und drauf
müssen ja, genau. Ja. Ja, ja. Gut, lassen wir das.
Ja.
Das ist eine never-ending Story. Ich habe noch ein zweites Feedback, das ist schon etwas älter und das habe ich vor allem deshalb, weil auch eine Frage an dich, Tobi, geht. Und sie fand die Folge, die Hanna, eine treue Podcast-Hörerin auch schon aus früheren Zeiten, fand die Folge zum Backtag in Oeschinger super interessant, spannend zu hören, was andere für Tipps zum Backen im Holzofen haben. Auch, dass Tobi nur zweimal anschürt und eure ganzen Schwabentipps mit einem kräftigen Smiley. Und jetzt eben die Frage, Tobi, was wir aber nicht so ganz verstanden haben, dieser Trick mit der Öffnungsklappe, wird der bei jedem Anschüren oder nur beim letzten Anschüren gemacht?
Das ist der absolute Schwabentrick. Da geht es darum, maximale Wärme aus minimalem Holz zu generieren und man versucht ein Gleichgewicht an Wärme- und Rauchabströmung und Zuluftführung herbeizuführen. Und das ist natürlich bei jedem Feuer so, dass man das macht, dass man am Anfang natürlich den Zug offen hat und die Zuluft auch und dann den Zug aber quasi so weit reduziert, bis der Rauch gerade noch hinten aus dem Kamin rausgeht und nicht vorne aus der Zuluftöffnung, also dass die Strömung immer noch durch den Kamin nach oben rausgeht, aber möglichst wenig Abströmung als solches hat. Und dann hat man die maximale Wärmeausbeute vom Holz.
Okay, und wie machst du das ganz konkret? Du machst die Klappe so weit zu, dass kein Rauch mehr vorne rauskommt. Wenn du sie ein Müh öffnen würdest, würde vorne Rauch
andersrum rauskommen. Wenn ich sie Müh weiter zumachen würde, kommt der Rauch vorne raus, dann weiß ich, sie ist zu weit zu und dann mache ich es wieder ein bisschen auf, bis eben kein Rauch mehr vorne rauskommt und dann weiß ich, vorne geht die Zuluft rein, hinten geht der Rauch raus.
Ich bin ja ganz schlecht in Physik. Und man merkt, dass du Brandschutz-Experte bist. Okay, also das ist aber ein guter Tipp. Muss ich beim nächsten Mal bei mir auch ausprobieren.
Und das funktioniert, wie gesagt, bei jedem Anfeuern machen wir das im Prinzip so. Weil dadurch kannst du die Holzmenge wahnsinnig reduzieren. Du hast den geringstmöglichen Verlust an Wärme oder an Rauch dann.
Ja. Ingmar kann gerne auch mal von dem Besuch in der Metzgerei erzählen, wenn Zeit ist. Ja. Habe ich da nicht viel dazu erzählen?
Nee, weiß ich gar nicht mehr. Du hast mir gesagt, du hast den Lade quasi gekauft.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe über eine halbe Stunde an der Theke gebraucht. Besuch in der Metzgerei, der war super. Ich habe da schon ganz viele Leute von erzählt und ich sage heute eigentlich, wenn Wurst und Fleisch, dann eigentlich nur noch aus so einer Metzgerei, weil da ja alles stimmt. Also von der ethischen Komponente, also wie gehe ich mit dem Tier um und bis zur Herstellung oder über die Herstellung kein Verwenden von irgendwelche Fertiggewürze.
Ja.
Alles, was da dazugehört, bis zum Verkauf, was die Transparenz und die Kommunikation angeht. Wir haben jetzt in der Bäckerei eine Diskussion erst diese Woche wieder gehabt, weil wir natürlich auch ein betriebswirtschaftliches Unternehmen sind und jetzt eben gucken, wie schaffen wir es, also eine Wurst von so einer Qualität, die natürlich einfach auch nochmal einen ganz anderen Preis hat im Einkauf, das ist ganz klar. Und auch richtig so, bei uns zu verarbeiten und trotzdem irgendwie am Ende des Tages noch Geld zu verdienen und der Kunde nicht das Gefühl hat, irgendwie, er kauft eine ganze Lade. Also, und ich finde es eigentlich total spannend, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil es muss halt gesamtgesellschaftlich eigentlich da ein bisschen Umdenken stattfinden. Es muss einfach klar werden, dass Lebensmittel einfach, ja, wenn man darauf Wert legt und solche Lebensmittel will und gerade ja bei Fleisch und Wurst ein ganz spannendes Thema, irgendwie einfach mehr kostet, als wir seither gewohnt sind, glaube ich. Also sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall sind wir draufgekommen, dass wir unser ganzes Sortiment an belegte Brötchen und so weiter mal als nächstes großes Projekt mal komplett überarbeitet und versuchen eher, ich frage mich eigentlich, wer ist draufgekommen, auf ein belegtes Weckle ein Salatblatt draufzulegen? Also wer braucht jetzt bei einem belegten Weckle einen Salat? Was hat das für einen Mehrwert, außer dass es irgendwie schön aussieht?
Ich brauche es nicht. Ich tue es eher runter, wenn ich es drauf habe. Oder die Tomate, die
alles verbessert. Also ich verstehe irgendwie eine Scheibe Tomate im Sommer oder auch eine Scheibe Gurke ist ja völlig legitim. Aber ich habe so das Gefühl und ich weiß das auch aus so Snack-Seminare, die ich früher mal besucht habe, dass es einfach auch um Volumen geht. Also es soll groß aussehen, es soll schön aussehen, klar, Farbe und so. Aber vermutlich wird er mir dann eher in Zukunft das ganze belegte Weckle so überarbeitet, dass halt kein Gemüse oder kein Salatblatt mehr drauf liegt. Dafür lieber ein richtig geiles Weckle und eine richtig gute Wurst. Und mehr braucht es dann am Ende des Tages auch nicht. Es braucht keine Remoulade und nichts, sondern ein Hauch Butter, ein richtig guter Schinken oder was auch immer. Und genau, und eben so. Aber das wird ein größeres Unterfangen. Wir haben gesagt, das machen wir vor Weihnachten nicht mehr. Wir stehen kurz vor Weihnachten bäckereitechnisch gesehen. Und genau. Also kurzer Ausflug in die Gedankenwelt in der Bäckerei, was da zu so einem Thema eben auch dazugehört. Dritte und letztes Feedback noch schnell. Es geht um das Thema Brotlagerung. Mhm. Und es geht um diesen Fresher, den ich beworben habe letztes Mal so ein bisschen. Und die Frage ist, wie schreibt man das Ding? Mit SH, mit SCH, mit Ä. Und es wurde nicht gefunden. Und ich habe das jetzt als Link in die Shownotes dieser Folge gepackt. Also nicht diese Folge heute, sondern diese Folge, wo es ums Thema Brotlagerung geht.
Ja.
Weil tatsächlich musste ich selber erstmal 5 Minuten recherchieren, bis ich das wieder gefunden habe. Also irgendwie ist die Auffindbarkeit dieser Homepage sehr semi-optimal. Mhm. Und es ist natürlich klar, dass man das dann auch nicht findet. Also man schreibt es tatsächlich nicht mit Ä, sondern mit E. Und zwar mit SCH, genau. Und die, jetzt gucke ich gerade kurz. Ja, sisch, ich habe es in Auftrag gegeben, dass es als Shownote in die Folge noch gepackt wird. Jetzt finde ich es aber selber wieder nicht mehr. Also ich packe es auf jeden Fall. Wenn die Folge rauskommt, ist es in den Shownotes drin, versprochen. Okay.
Steigen wir jetzt beim Thema ein, in Minute 21. Ja, genau.
Also 21 Minuten, wir halten fest, wir steigen ins Thema ein. Ja, wir hatten jetzt über Levito Madre, ich hole nochmal ganz kurz aus, wir hatten gesagt, das ist ein fester Weizensauerteig. Ich sage jetzt LM. Mhm. Das ist doch die offizielle Abkürzung, genau. Weil ich Levito Madre, da blamieren wir noch mehr. Und okay. Wir haben darüber gesprochen, wie man ihn führt. Wir haben darüber gesprochen, welchen pH-Wert er eigentlich nicht unterschreiten sollte, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, von 4,1. Wir haben darüber gesprochen, warum führt man den so fest? Mhm. Was ist der Vorteil? Welche Bakterien und Hefen vermehren wir da, züchten wir da? Und warum ist das wichtig, vor allem nachher, wenn es Richtung Panettone backen und so weiter geht? Genau, jetzt die Führung selber, also wenn du jetzt auch eine Kultur hast, mhm. haben wir ja auch darüber gesprochen, dass ich das immer so mache, dass ich die im Wechsel fütter. Also das heißt 1:1:0,4, wenn ich eine warme Führung mache, die ich dann eben nur 3 Stunden, 3,5 Stunden, je nachdem, in der Backstube stehen lasse. Und dann eben 0,5:1:0,4, also den Anteil des Anstellguts halbieren, wenn ich es über Nacht bei 18 Grad stehen habe. Genau. Und ich glaube, ich habe letztes Mal auch schon gesagt, wichtig ist, dass man einfach lernt, damit umzugehen, also immer auch die Matrix zu probieren, immer wieder pH-Werte zu messen, damit man einfach ein Gefühl für das Ganze kriegt. Mhm. Genauso wie sein Sauerteig. Wenn man das dann einfach mal eine Weile gemacht hat, dann weiß man, wie tickt der, wie muss der aussehen, wie muss der schmecken und. Ja. Und das war ja mein Antrieb, auch zu sagen, okay, ich mache erstmal ein Brotrezept damit, damit ich einfach regelmäßig dieses Ding fütter, damit ich sehe, wie der reagiert. Mhm. Und so weiter und so fort. Ich finde eigentlich die Matre an sich gar nicht so schwierig. Also ich finde, die ist relativ pflegeleicht, obwohl ja immer so ein Hype drum gemacht wird, wenn man mal ein bisschen verstanden hat, wie sie tickt und wie man damit umgehen muss. Also man kann das Ding ganz schwer kaputt machen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist immer nur meine Erfahrung. Also ich backe jetzt schon 3 oder 4 Jahre, ich weiß es nicht genau, wann hatte ich meinen Fußbruch? Ja. 2022, 3 Jahre. Über 3 Jahre backe ich jetzt mit damit und ich habe sie nie neu angesetzt. Mhm. Ich habe einfach ein Starterrezept aus der Brot, kennst du die Zeitschrift? Damals genommen, das war, habe ich glaube letztes Mal auch schon gesagt, ein bisschen mit Olivenöl und Honig. Mhm. Genau, und wichtig ist einfach erstmal eine Starterkultur zu haben und ich habe die nie mehr neu angesetzt. So, jetzt wollen wir heute darüber sprechen, was mache ich, wenn? Also was mache ich, wenn mir die Matrix zu sauer wird? Was mache ich, wenn der Trieb fehlt? Und so weiter. Ja. Oder was mache ich, wenn sie irgendwie irgendwie überhaupt nicht mehr richtig reagiert? Wir sind ja jetzt auch 2 Wochen nach unserem Sommerurlaub und ich habe immer noch ein bisschen das Problem, dass sie mir ein Ticket zu sauer ist. Also das erste Thema wäre so ein bisschen, was mache ich, wenn mir die Matrix zu sauer wird? Also wir haben ja diese 2 Führungen, zum einen die Führung über Nacht, wo wir die halbe Menge an Anstellgut haben und sie bei 18 Grad Reife lasset. Die Führung ist eher ein bisschen dafür da, die Säurebakterien zu fördern. Und wenn mir jetzt die Madre Ebbe zu sauer wird, das heißt mal ein pH-Wert, das hinkt mir irgendwie um 3,6 oder sowas. Ja, also meine persönliche Erfahrung ist, solange es immer noch so im Bereich von 3,9 ist, geht es noch. Vor allem, wenn es jetzt für Brot ist, da ist einfach ein bisschen mehr Kulanz, ist ja logisch, als jetzt bei einem Süßegebäck. Und wenn sie mir jetzt aber zu sauer geworden ist, mache ich eben genau das Gegenteil. Das heißt, ich fördere mehr die Hefen und den milde Geschmack quasi, das milde Aroma, indem ich die warme Führung einfach nicht nur einmal mache, sondern vielleicht zwei, dreimal nacheinander diese warme Führung mache, um den pH-Wert einfach nach oben zu kriegen. Weil sobald ich eben, also wenn ich zum Beispiel jetzt dann eben nur einmal diese warme Führung mache und sofort wieder in die Übernachtführung gehe, fördere ich ja wieder mehr die Säure und um das wieder ein bisschen quasi in Richtung höherer pH-Wert zu schieben, einfach diese warme Führung zwei, dreimal mache und dann wieder in die Übernachtführung gehe und dann einfach gucke und beobachte. Wichtig ist auch immer aufschreibe, da lernt man dann eben am meisten. Also das heißt einfach, die Führung, die nicht die Säure fördert, sondern mehr den Hefetrieb, einfach zwei, dreimal nacheinander zu machen. Was immer wieder auch passiert ist, dass der Trieb, also genau das Gegenteil eigentlich, oder nicht direkt das Gegenteil, sondern also der Trieb lässt noch, sie treibt nicht mehr so richtig und sie wird so klebrig und auch so ein bisschen, ja, kriegt so eine etwas schmierige Konsistenz. Also obwohl es ja ein sehr, sehr fester Teig ist, ist er irgendwie so ein bisschen klebrig und lässt sich so ziehen. Ja. Hatte ich selber, glaube noch gar nie, habe ich auch nur in der Theorie drüber gelesen und gehört. Auf einer Fortbildung mal und das Ganze nennt sich die Labkrankheit, also das hat mit dem Lactobacillus was zu tun. Und wenn man jetzt da das macht, dass man immer wieder warm, diese warme Führung macht, dann befördert man das Ganze. Also da wäre die Lösung nett, diese warme Führung, dass man denkt, irgendwie führt das jetzt zwei, drei Mal nacheinander. Ja. Sondern da ist eher die Lösung, die TA zu reduzieren, weil, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, die Bakterien tun sich schwer mit wenig freiem verfügbarem Wasser. Das heißt, die TA nochmal einen Punkt zu reduzieren, auf 139 zum Beispiel, viel weiter runter geht nicht. Und die Teigtemperatur eher auch etwas kühler, also eher so Richtung 20, 22 Grad. In dem Fall auf keinen Fall warm und auch schon gar nicht weich, weil eben dass Bakterien sind, die für diese, sagen wir, Krankheit verantwortlich sind, müssen wir gucken, dass wir denen sozusagen die Lebensgrundlage ein bisschen entziehen. Okay. Genau, also das ist das Zweite. Genau, und grundsätzlich gilt einfach auch, wenn die, man muss ein bisschen lernen, wann ist der richtige Fütterungszeitpunkt. Also wenn man sie einfach zu früh füttert, dann schwächt man sie und wenn man sie zu wenig füttert, eben auch. Weil wenn sie einfach noch nicht vollreif ist und wird sofort wieder gefüttert, klar, dann wird sie mit der Zeit eben immer schwächer. Mhm. Aber das ist einfach was, das muss man einfach rausfinden. Kann ich das irgendwie sehen? Man sieht ihr das irgendwann an. Was meinst du?
Irgendwie sehen? Also ist der Teig dann, oder der Madre dann so gewölbt, also, nach oben und wenn es überreif ist, dann fällt er wieder ein nach unten? Oder
wie kann ich das sehen? Die fällt nicht so richtig ein, weil sie ja relativ fest ist. Also ich mache es immer so, dass ich ein Gefäß nimmt, wo ich durchgucken kann. Also ich nehme tatsächlich immer so einen Messbecher aus der Bäckerei. Ich mache es auch fast immer so, dass ich sie, wenn die Ausrollmaschine gerade frei ist und nicht irgendwie mit Butter gerade touriert wurde, dass ich sie ausrolle, dass ich sie aufwickel und dann sieht man es auch schon aus ein bisschen an der Struktur. Also du siehst ja dann, die geht auf und dann siehst du außer am Messbecher diese Glutenstruktur und du merkst dann irgendwann, okay, jetzt fängt es an irgendwie, dass das total instabil wird.
Okay.
Die fällt zwar nicht wirklich zusammen, weil es eben ein relativ fester Teig ist, aber du merkst dann, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, wie sieht das aus. Also man sieht ja einfach schon an, dass die Glutenstruktur wird instabil irgendwie. Es sieht nicht mehr nach schönen, stabilen Glutenstränge aus, sondern irgendwie, es fängt so an zu reißen und so weiter. Genau, und dann eben auch das Probieren. Also man muss dann immer wieder einfach auch probieren. Und sie sollte natürlich nicht sauer schmecken, aber sie hat schon eine Fruchtigkeit. Also es ist nicht, dass es nach gar nichts schmeckt, sondern es hat schon irgendwie so ein ganz, 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 ganz leichtes Bitzeln auf der Zunge ist schon da. Ja. Genau, das muss man einfach so ein bisschen rausfinden. Und was ich auch noch spannend fand, war, als wir haben ja im Frühjahr so einen Panettone-Kurs mit Marco gemacht, der übrigens demnächst mal zu Gast sein wird im Podcast. Sehr cool. Da hatten wir die Situation, dass wir ich wollte unbedingt mit meiner Matre einen Durchgang Panettone backen, um das einfach mal zu testen, ob das funktioniert, weil man selber ja immer am meisten zweifelt, oder ich, und niemals gedacht hätte, dass das funktioniert. Und da haben wir dann die Matre eben auch entsprechend fit gemacht für den Panettone-Teig, also auch eben vorher 2-3 Mal aufgefrischt und dann festgestellt, es fehlt noch so ein bisschen Trieb irgendwie. Sie ist vom pH-Wert schon so, dass man sie eigentlich nehmen müsste, aber sie hat sich einfach noch nicht vom Volumen her jetzt irgendwie nur knapp verdoppelt, sag ich mal, was ein bisschen zu wenig ist. Also es sollte schon so für Panettone echt 2,5-fach an Volumen haben und dann muss der pH-Wert auch passen. Also die 2 Parameter müssen da irgendwie passen. Und dann hat der Marco gesagt, okay, komm, lass uns eine ganz schnelle Führung machen mit, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube die doppelte Menge an Anstellgut, also quasi okay. 2:1:0,4, also wirklich doppelte Menge und die richtig warm und das dann nur 1,5 Stunden oder so. Also du hast halt, und das fand ich dann so cool zu sehen, weil der Marco ist eh auch jemand, der sehr viel mit, sag ich mal, mit Gefühl arbeitet und nicht jetzt unbedingt streng nur nach pH-Wert. Und das fand ich dann so cool zu sehen, dass ich, okay, du hast dann auch noch die Möglichkeit, nicht einfach stur weiterzumachen, sondern wenn du merkst, es passt noch nicht hundertprozentig, okay, komm, auf doppelte Menge Anstellgut, das heißt, voller Fokus quasi auf Hefevermehrung, weil und dann eine ganz kurze, warme Gärzeit. Und das war echt dann der Schlüssel sozusagen. Das hat dann natürlich in 1,5 Stunden ging das voll ab, das Ding. Und das wollte ich eben so ein bisschen damit sagen. Deswegen finde ich die Matre an sich eigentlich, man kann die ganz gut handeln, wenn man so ein bisschen gelernt hat, damit umzugehen, sage ich mal. Genau, jetzt bin ich gespannt, weil bei uns geht es ja jetzt auch wieder langsam, aber sicher, habe ich ja gerade schon gesagt, gefühlt ist nach dem Urlaub ja immer Weihnachten. Und jetzt wollen wir auch so langsam wieder ins Panettone-Game einsteigen. Solange wir das Jahr über die Matre, in Anführungszeichen nur fürs Hausbrot im Moment führen, da ist man dann auch nicht ganz so pingelig mit pH-Wert und Volumen und so weiter. Und da passiert es mir auch mal, ich habe heute wortwörtlich in der Backstube gesagt, ich bin der Panettone nicht würdig, weil ich meine Matre schon zum zweiten Mal nacheinander vergessen habe. Also ich hatte heute die warme Führung, weil morgen ist Freitag, morgen ist Hausbrottag, und hatte die halt statt 3 Stunden 5 Stunden in der Backstube stehen. Und das hat mich tierisch angekäst und aber wie gesagt, da ist man dann auch nicht ganz so pingelig, dann ist der pH-Wert halt mal irgendwie 0,2, 0,3 Punkte drunter oder auch mal 0,4 sogar. Da das eh ein Brot ist, wo auch noch Roggensauerteig dazukommt, ist das tatsächlich gar nicht so dramatisch, beziehungsweise dann hast du natürlich auch nochmal ein anderes, im Brot schadet es gar nicht, im Gegenteil, genau. Während man das bei der Panettone eben tatsächlich nicht will. Was man aber auch, also gar nicht will, ist auch bei der Panettone so, es soll schon auch, also 4,1 ist jetzt ja auch nicht neutral, es ist ja schon eine gewisse Säure in Anführungszeichen vorhanden, also die braucht man schon auch. Es ist wichtig, eine Balance zu haben zwischen beidem, also nicht, das braucht schon auch für den perfekten Panettone-Geschmack, sage ich mal. Also wer da mehr von dieser Fruchtigkeit noch quasi in der Panettone will, der geht mit dem pH-Wert halt eher nochmal ein Stück weiter runter quasi. Okay. Also genau, das nur, dass das richtig rüberkommt. Also auch eine Matre hat eine Säure, aber halt ganz anders wie jetzt ein Sauerteig. Das darf man, das soll nicht so rüberkommen, wie wenn das irgendwie jetzt nach gar nichts schmecken darf.
Das heißt, was mache ich am besten, wenn ich jetzt am Sonntag da meine Weckle backen will?
Genau, deswegen habe ich jetzt vorher auch gleich nachgefragt, weil du hast jetzt schon 2-3 Tage bei 18 Grad stehen. Ich würde auf jeden Fall, also du wirst ja wahrscheinlich dann am Samstag deinen Teig machen. Genau,
so ist der Plan.
Dann würde ich auf jeden Fall, heute ist, jetzt ist Donnerstagnachmittag, dann würde ich auf jeden Fall morgen, also entweder du machst heute Abend nochmal, weil das kommt mir jetzt schon relativ lang vor, das kommt ein bisschen darauf an, wie sie aussieht und wie sie schmeckt. Und vielleicht auch, hast du ein pH-Messgerät?
Nee. Ist auf der Liste seit letzter Folge, dass ich das auch noch besorgen muss.
Ich würde wahrscheinlich jetzt heute Abend, entweder heute Abend noch eine Führung machen mit 0,5. Ja, ist die Frage, wie lange du noch wach bist. Also wenn du noch länger wach bist, würde ich tatsächlich gleich eine warme Führung und eine kalte Führung machen. Okay. Also eine 3-Stunden-Führung und dann eine 1:1:0,4, 3 Stunden und dann eben 0,5:1:0,4 über Nacht. Dann ist er auf jeden Fall morgen früh fit.
Ja, okay.
Und dann morgen würde ich also wenn du so viel Zeit und Lust hast, würde ich das gleiche nochmal machen, eine warme und eine kalte. Mhm. Und am Samstagmorgen würde ich eine warme Führung machen und dann den Teig.
Okay.
Also so, aber so wie du gesagt hast, ist die Kultur ja sehr, sehr stabil. Wenn du jetzt die Matri mal probierst und merkst, oh, die ist noch überhaupt nicht jetzt irgendwie mega sauer oder so, dann kannst du am Morgen anfangen, eine warme und eine kalte zu machen.
Ja, okay.
Dann reicht es am Morgen vielleicht eine Morgen, was weiß ich, irgendwann am Mittag oder am Vormittag eine warme, drei Stunden stehen lassen. Irgendwie bei etwas wärmerer Temperatur natürlich als 18, weiß ich nicht, ob du da, aber du hast eine, was hast du nochmal? Du hast eine Schwabenbox, eine Terrarienheizung.
Kannst du die völlig auf? Egal, die Temperatur wird jetzt ja auch im Außenraum wärmer, das heißt auch in den Innenräumen steigt die Temperatur, das passt genau. Ziemlich dann.
Und dann eben, und dann eine kalte über Nacht und dann hast du eigentlich einen perfekten Start für Samstag. Ja, dann
probiere ich das mal so aus.
Was ich auch noch dazu sagen muss, ich arbeite ja nur mit Biomehle. Mhm. Grundsätzlich wird in viel Literatur oder auch in alle möglichen Foren oder ja, sagen wir online, in irgendwelche Blogs und so, wird oft von dem W-Wert ja auch gesprochen, gerade wenn es ans Thema Lievito Madre und Panettone geht, mit hohen W-Werte und so weiter. Der W-Wert ist was, womit wir in Deutschland ja gar nicht wirklich arbeitet bei unseren Mehle. Da fehlt mir auch die Ultra-Erfahrung. Da geht es ein bisschen drum, dass, also es ist natürlich viel, viel schwerer mit etwas kleberschwächere Mehle sozusagen zu arbeiten, weil so eine Fermentation ist natürlich immer Stress auch für den Kleber. Mhm. Also man kann das nicht unendlich quasi ziehen, wenn man, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, man sieht es dann auch schon an der Glutenstruktur, wenn einfach, wenn die Matre halt reif ist, dann ist das Stress für den Kleber. Also die Fermentation ist auch Stress für den Kleber. Und deswegen tut man sich mit kleberstarke Mehle oftmals leichter in dem Bereich, aber ich bin halt von Anfang an mit Biomehle an der Stadt gegangen und deswegen kenne ich es nicht anders. Ja. Und mir taugt es auch, also es funktioniert auch wunderbar. Wir haben nicht in der Panettone jetzt die ultra riese Löcher drin, aber wir haben dafür halt auch unbehandelte Mehle. Oftmals wird auch mit Enzyme geschafft, da darf man sich auch nicht täuschen lassen. Und geschmacklich finde ich es halt einfach auch nochmal was anderes. Aber das Thema Panettone ist natürlich nochmal ein extra Thema, wo es nochmal deutlich viel, viel mehr zu beachten gibt. Und da würde ich mich auch nicht jetzt als den Ultra-Experte dazu zähle, aber ich werde bestimmt in der Weihnachtszeit mal eine Folge drüber machen, was wieder halt nur, was meine Erfahrungen sind. Ich habe bei dem Thema so ein bisschen innerlich ein bisschen Stress, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die an das Thema Panettone und Lievito Madre mit sehr viel Emotionen rangehen und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen dazu, deswegen betone ich das so, dass es halt immer nur das ist, was ich an Erfahrung gemacht habe und die ist jetzt auch nicht ganz gering und auch nicht zu unterschätzen und vor allem bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es mit Biomehle tatsächlich so gut hinkriegen und zu sehen, dass es tatsächlich auch richtig gut funktioniert.
Der W-Wert ist das, was ich von den österreichischen Mehlen her kenne, ist das diese Zahl dann, was du vorhin gemeint hast?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass es bei italienischen Mehle auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was da alles mit eingerechnet wird und ich kann dir im Moment aus dem Stegreif auch gar nicht sagen, was jetzt ein guter, in Anführungszeichen, guter Wert oder schlechter Wert wäre. Aber es kann schon sein, dass das bei österreichischen Mehle auch mit eine Rolle spielt. Ja, ich muss sagen, ich habe da nicht, bin in diesem Game gar nicht so arg drin. Ich kriege von jedem 550er den Feuchtkleber und die Fallzahl. Mhm. Damit bin ich genug beschäftigt, das entsprechend auszugleichen. Entweder doch mal durch ein halbes Prozent Weizenkleber oder auch mal durch ein aktives Malz. Aber ansonsten bin ich, was den W-Wert angeht, tatsächlich in der Praxis nicht drin. Ich habe da schon drüber gelesen und so, aber ich könnte es jetzt aus dem Stegreif auch nicht mehr sagen.
Ja, gut.
Ich habe vergessen noch am Anfang, ich habe noch ein Learning der Woche, das haben wir schon zwei, drei Folgen, glaube ich, nicht mehr beachtet. Ich habe mal wieder was gelernt. Und zwar, oder sagen wir mal, hast du sind jetzt Fragen noch offen geblieben zu dem Thema LM?
Für mich heißt es jetzt in erster Linie tatsächlich einfach ausprobieren, probieren, probieren und ich bin gespannt, wie so die nächsten Versuche aussehen. Ich habe jetzt da keine großen Erwartungen, dann wird auch keine Enttäuschung passieren.
Wir können ja in die zukünftige Folge einfach immer eine kleine Rubrik, wie sieht so aktueller Stand LM?
Ja.
Damit wir dann auf Weihnachten hin eine Panettone
also machen können. Ich hadere mit diesem LM-Thema schon ein Stück weit, weil das natürlich jetzt für mich als nicht Profi, der jetzt jeden Tag in der Backstube sowas auch umsetzt. Irgendwann kompliziert und aufwendig wird das Ganze auch im Timing irgendwie richtig zu haben. Jetzt führe ich natürlich einen Sauerteig, also einen Roggensauerteig. Jetzt habe ich so einen Dievedo Madre, den ich parallel dazu aber irgendwie zeitlich anders führen muss und das alles dann quasi für dann, wenn ich mal backen möchte, hinzukriegen, weil ich es ja dann doch nicht jeden Tag aufbrauche oder verwende.
Ja.
Das stellt mich vor eine gewisse logistische Herausforderung, um dann nachher an dem Tag, wenn ich jetzt keiner am Sonntag eben das gerne hätte, bis dahin alles so startklar zu haben mit Trieb, damit es alles funktioniert. Ich meine, den Roggensauerteig, den habe ich jetzt schon wirklich zig Jahre und weiß genau, wie der funktioniert und der übersteht auch mal einen Urlaub und wenn er dann halt gerade schwach auf der Brust ist, dann muss man ihn halt 2-3 Mal richtig anschieben, dann kommt der auch wieder, alles gut. Eine Sicherungskopie habe ich mittlerweile auch davon mal gemacht. Das funktioniert und beim Dievedo Madre, da muss ich jetzt, glaube ich, einfach erst so ein bisschen ins Üben kommen und wenn ich dann feststelle, dass beides parallel funktioniert, dann ist das sicher eine Option. Aber momentan bin ich eher so an dem Punkt, nachdem er mir zweimal einfach, ich habe ihn dann im Kühlschrank vergessen und dann habe ich ihn schlecht gefüttert und dann hat er keinen richtigen Trieb gehabt, dann, wenn ich ihn wollte und da war ich tatsächlich ein wenig frustriert. Deswegen ist der jetzt bei mir gar nicht so sehr im Vordergrund gewesen, sondern eher mit dem Sauerteig, mit dem ich habe, dann vielleicht den umzubauen und mit ein bisschen Weizen dann anzufüttern und so. Dass das mir einfach beim Backen viel mehr gegeben hat, weil ich mich dann auf einen Sauerteig konzentriert habe und nicht auf verschiedene Themen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ein paar Gedanken dazu. Erstens, deswegen sage ich immer, Bäcker zu sein ist einfach der beste Beruf, weil da kannst du dich jeden Tag damit befassen. Ja. Du bist einfach der falsche Beruf.
Wär's.
Zweitens, ich bin ja auch grundsätzlich ein Freund davon zu sagen, wenn man jetzt daheim backt, man braucht nicht viererlei Sauerteige, ja, sondern es züchtet dir ein, um den du dich richtig gut kümmerst und nutzt den als Anstellgut auch für deinen Dinkelsauerteig oder deinen Weizensauerteig, weil lieber ein gut gepflegtes Anstellgut, das zwar dann Rocker ist und ich nehme das für meinen Weizensauerteig, wie irgendwie 4 Anstellgüter, die alle nur halbherzig gepflegt werden. Und jetzt kommt das große Aber, beim LM ist es ein bisschen anders. Der ist einfach doch nochmal spezieller und ich glaube, es lohnt sich, wenn man damit backen will. Wenn man nicht will, ist ja egal, man muss ja nicht. Aber wenn man damit backen will, lohnt sich, glaube ich, den parallel zu führen, weil, also, das dauert, glaube ich, lang von einem Roggensauerteig jetzt im Extremfall oder auch von einem flüssiger Weizensauerteig auf ein gutes Anstellgut für eine Madre zu kommen. Ich kann da nur auch wieder Lutz Geisel zitieren, tatsächlich, der auf dem Almbackhaus, weil ich selber mache das nicht, weil ich führe meine Madre immer weiter, aber er hat mal gesagt, die haben ja in Hamburg die Bäckerei gehabt, also er ist ja da inzwischen raus, aber als die die Bäckerei noch gemeinsam geführt haben, haben die den komplette Sommer über ja die Bäckerei zu.
Ja.
Und die haben gesagt, sie haben trotzdem die Madre, ich weiß nicht, haben die das dann auch so gemacht, dass die über mehrere, also alle paar Wochen oder so nur gefüttert haben, aber die haben gesagt, sie haben trotzdem am Ende an Weihnachten ein besseres Ergebnis gekriegt mit der Madre, die sie monatelang quasi nur temporär gefüttert haben oder weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, als quasi dann irgendwie im November von einem flüssigen Weizensauerteig auf eine Madre umzuzüchten.
Okay.
Fand ich spannend.
Vielleicht muss es mal probieren.
Und jetzt kommt mein Schwenk. Ich habe Lutz Geisel gerade schon erwähnt. Das hat auch mit meinem Learning der Woche zu tun. Und zwar hat der Lutz Geisel in seinem Newsletter, der Anfang des Monats rauskam, über das Thema Autolyse gesprochen. Jetzt haben wir im Vorfeld uns schon mal kurz darüber unterhalten, ob du viel mit Autolyse backst. Also machst du, und hast gesagt, nee, weil das logistisch nochmal schwieriger, verstehe ich auch. Ganz kurz, was ist Autolyse? Autolyse ist, man vermischt Mehl und Wasser, hauptsächlich bei so grobporigen Sachen wie jetzt ein Baguette, ein Ciabatta, ein Weizenbrot, ohne vorher irgendwelche andere Zutaten mit dazu zu machen. Also kein Salz, keine Hefe, manchmal Sauerteig oder so irgendwelche Vorstufe, dann ist es eigentlich eine Fermentolyse. Und was ist das Ziel dahinter? Man lässt die 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, stehen, 40 Minuten. Das Interessante ist, nach 30 Minuten hast du ein komplett ausgebildetes Klebergerüst. Also du vermischst es nur, das sieht aus wie total ruppig, also alles andere als ausgeknetet. Ja. Und nach einer halben Stunde kannst du den Teig ausziehen. Und du sparst dir im Prinzip Knetzeit. Klar, jetzt ist wieder eine Frage, schmeißt die Autolyse dann raus, damit du die Knetmaschine anderweitig verwenden kannst oder lässt drin. Aber du förderst auch die grobporige Krume, weil wenn du knetest du Luftkeime in den Teig. Und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, da Gas sich immer an Gas andockt und wenn du viele Luftkeime im Teig hast, dann hast du viele Stellen, wo das Gas andocken kann. Wenn du wenig knetest, hast du weniger Luftkeime im Teig und du hast automatisch weniger Keime, an dem das Gas andocken kann und du kriegst am Ende eine offenporigere Krume. So die Theorie. Mhm. Okay. So, der zweite Punkt ist noch, dass auch so Teige wie Baguette beim Kneten oxidieren. Man sieht es ja, die werden heller mit der Zeit. Wenn du weniger knetest, sieht dein Teig am Ende nicht so hell aus. Also wenn du ein bisschen Hartweizen noch dabei hast, ist es im Extremfall sogar ein bisschen gelber. Man sieht es auch in Frankreich, die Krume ist oft etwas so gelblich fast schon. Und umso gelber, also umso mehr Farbe der Teig hat und am Ende auch die Krume, umso mehr Geschmack, weil eben durch das Oxidieren Geschmack verloren geht. Und das beide sind aber Punkte, die wirklich so, sagen wir nur in Nuance wahrnehmbar sind. Lutz Geisler hat eben darüber geschrieben, dass irgendwie jeder macht eine Autolyse und die Frage ist, ist es überhaupt notwendig? Und spannend fand ich dann aber auch, dass bei kleberschwache Mehle es wohl eher so ist, dass eine Autolyse eher kontraproduktiv ist, weil natürlich schwächt man auch der Kleber, wenn der da schon 30, 40 Minuten quasi sozusagen länger oder mehr vermischt ist. Also es schwächt halt tendenziell eher auch den Kleber. Und spannend fand ich dann, weil ich habe das halt auch bei 3-4 Teige gemacht und dann auch bei Baguette und habe das jetzt mal weggelassen und habe festgestellt, ach, die Teige haben tatsächlich mehr Stand.
Okay.
Also sie haben mehr Stand, sie sind angenehmer in der Verarbeitung, ein bisschen, also auch eher tendenziell. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt der größere Vorteil? Also macht es wirklich so viel aus am Geschmack und auch an der Porung? Ja. Oder sind nicht andere Faktoren für diese Thema eh noch entscheidender als jetzt die Autolyse, dass ich in Kauf nehme quasi, dass die Teige weniger Stand haben und der Kleber mehr strapaziert ist. Also, fand ich spannend und habe festgestellt, es ist tatsächlich nicht in alle Fälle notwendig, eine Autolyse zu machen. Vor allem, wenn man eher mit kleberschwächere Mehle arbeitet. Deswegen zum Beispiel auch bei Dinkelteige mache ich es ja grundsätzlich nicht. Weil Dinkel ja eh schon relativ schwache Kleber hat und eh schon schwieriger ist in der Verarbeitung, dass ich einen schönen Stand habe und so weiter. Also fand ich spannend. Also ich bin da auch noch nicht ganz durch mit meinen Erkenntnissen, aber auf jeden Fall habe ich mich dann wieder über mich selber geärgert, weil ich das hasse, wenn man einfach was macht, ohne das zu hinterfragen. Aber ja, man liest es überall und denkt man, okay, man macht das Produkt irgendwie noch besser. Und es ist schon so, dass der Teig sieht jetzt heller aus, wenn ich es direkt ausknete, aber ja, ob es tatsächlich am Geschmack noch mal so viel macht, müsste man dann wirklich mal im 1:1-Vergleich gucken. Ich glaube, es gibt noch so viele Einflüsse und Faktoren und Parameter, die im Laufe von so einem Prozess, vor allem in einer Bäckerei, wo dann irgendwie auch noch 3-4 andere Hände beteiligt sind, Einfluss haben, dass es vielleicht gar nicht unbedingt die Autolyse braucht.
Okay, spannend.
Aber ich finde trotzdem die Autolyse nach wie vor faszinierend, weil das ist ja auch so wie bei den No-Need-Rezepten. Also du mischst den Teig nur und nach einer halben Stunde hast du trotzdem, obwohl du es überhaupt nicht ausgeknetet hast, eine Glutenstruktur, genau. Also ein wunderbarer Teig, das sich ausziehen lässt, finde ich immer noch wahnsinnig spannendes Thema.
Ja, müssen wir uns mal vielleicht etwas intensiver noch damit beschäftigen.
Ja, man müsste ja wirklich mal Versuche machen. Ich hätte so oft Lust, auch man müsste viel mehr noch experimentieren, Versuche machen, aber im Alltag ist es halt immer nicht so einfach. Ja, auch in der Bäckerei nicht oder so.
Dachte ich schon, als Bäcker ist doch alles toll, da kann ich das die ganze Zeit nebenher machen.
Ja, wenn sonst nicht viel läuft, dann vielleicht.
Aber wenn sonst nicht viel läuft, ist auch nicht gut.
Ja, eben, genau. Ja, das waren unsere zwei Folgen so zum Thema Lievite. Oh, sag du es, du kannst
besser. Lievite Tomate.
LM, fester Weizensauerteig. Ich werde nie wieder Lievite Tomate aussprechen können, ohne daran zu denken. So geht es mir schon mit Ciabatta. Ich hatte mal einen Backkurs zum Thema Grillgebäcke Ciabatta und da war eine Italienischlehrerin im Kurs und ich habe früher immer Ciabatta und Focaccia gesagt und dann hat die auch mal gesagt, also es tut mir leid, aber ich muss es sagen, das heißt nicht Ciabatta, sondern das heißt Ciabatta.
Ohne I.
Und genau. Deswegen belehre ich seither auch mal ganz, ganz neunmal klug alle anderen. Was backst du als nächstes, Tobi?
Ja, vermutlich Brötchen mit Lievito Madre, jetzt geht es mal schon mit dir, als Versuch für Sonntag zum Frühstück und dann schauen wir mal, was draus wird. Weil der Gefrierschrank ist noch vom letzten Backtag voll. Also Brot muss ich jetzt gerade keins machen.
Wie sind deine Holzofenseele, warte?
Die waren sensationell. Allerdings nicht im Backhaus dann, sondern bei mir zu Hause, weil es mir terminlich, zeitlich nicht mehr gereicht hat, das alles vorzubereiten. Und auch, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, auch mein Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss ich aufgeben, wenn ich denke, ah, jetzt wäre es noch total gut, da einen Vorteig zu machen. Und Und jetzt bin ich ganz ehrlich, naja, und wenn dann die Teigknetmaschine Viertelstunde, 20 Minuten nebenher läuft und eigentlich ist schon 22.30 Uhr und du willst auf dem Sofa sitzen und ein bisschen Fernsehen gucken, dann stört das Teil schon. Und dann gebe auch ich irgendwann auf und denke, okay, jetzt ist dann für morgen, ist okay, und dann mache ich es lieber dann zeitversetzt. Aber das, also Seelen im Holzofen ist für mich, auch wenn ich sie noch auf dem Backpapier backe und noch nicht freigeschoben, also ohne irgendwas, das muss ich noch üben, hinkriege. Das ist richtig, richtig geil, weil außen sind sie maximal knusprig, splittrig und innen drin sind sie noch fast nicht durch, so, also noch ganz nass, weich, catchig, und das ist voll geil.
Perfekt, du hast mir letztes Mal schon den Mund wässrig gemacht. Werde ich definitiv mal, wenn ich hoffentlich bald mein Holzofen auch mal wieder anschaue, mit aufs Programm nehmen.
Ja, also das ist wirklich
super. Ja, ich backe als nächstes, morgen ist wieder Freitag, bin damit auf Donnerstags auf, glaube ich, ist wieder Hausbrottag. Ich fange morgen einen Tick später an, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was dann wahrscheinlich ist. Ja, da ist wahrscheinlich gerade so die Brezelbackzeit. Mal gucken, was ich dann mache. Ich bin nämlich ich bin jetzt die nächsten Tage oder nach dem Wochenende nämlich bei Miwe in Arnstein, habe ich glaube letztes Mal schon erzählt. Richtig, genau. Wo ich als einer von 16 Brotsommeliers, ich ziehe zum ersten Mal meine Brotsommelier, ja gerne, muss mal gucken, ob sie mir überhaupt passt. Dort übergehen jetzt das Brotback, genau. Deswegen fange ich morgen später an, weil ich dann aufbreche und losfahre. Und das wird ganz spannend, weil ich komme dort, also ich bin übers Wochenende noch woanders, privat, und fahre dann von dort nach Arnstein, okay. Muss meinen Sauerteig im Hotel morgens ansetzen, weil ich Sonntagabends bei Miwe dann den Teig machen muss. Ja. Weil mir ist eingefallen, shit, mein Teig liegt ja über Nacht. Weißt, ich bin ja, wieder so semi-gut vorbereitet, beziehungsweise habe da einfach nicht dran gedacht. Und jetzt macht, also Miwe organisiert jetzt, dass ich 3 Kilo Pulis zur Verfügung habe, wenn ich am Sonntagabend da in Arnstein aufschlage. Okay, cool. Ich bringe meinen Sauerteig aus dem Hotel mit, mache dann meinen Teig und am Montag backe ich dann. Montag und Dienstag. Mache dann Montag wieder Teig für Dienstag. Mhm. Genau, also das wird ein wilder Ritt, glaube ich, aber
sehr spannend.
Ich werde berichten.
Yes. Schön. Habe ich dir noch einen kleinen Tipp zum Thema Seele, was meine Erfahrung mit dem Holzofenseele ist. Auch wenn im Rezept bei mir in den Seelen drin steht 200 oder 220 Grad, ich habe sie bei gute 250 schon rein. Und dann funktioniert das nämlich mit dieser geilen Kruste und innen drin
ja.
So ich, 90% durch.
Ich muss sagen, ich bin gerade auch wieder bis. Ich habe da nämlich auch mit einem befreundeten Bäcker drüber gesprochen, weil du mir den Mund so wässrig gemacht hast. Und ich bin gerade wieder mehr am Experimentieren, auch was Backtemperatur angeht. Ja. Also bei manchen Gebäcke, dazu gehören Seele, dazu gehören für mich Baguette, unsere Kochertaler Weckle und. Wo ich finde, da müsste man eigentlich heißer backen und kürzer, dass man einfach diesen Effekt so ein bisschen hat. Ja. Ich weiß, der Bäckerei ist schwierig, weil wir halt nie einen ganzen Ofen voll Seele haben. Wir müssen da immer so ein bisschen einen Kompromiss finden. Mhm. Aber wir stellen das immer wieder fest, Donnerstags ist bei uns Pizzatag und dafür heizt man der Ofen tatsächlich etwas höher. Wir haben so einen Ringrohrofen, ist wieder was ganz anderes, aber kommt eigentlich so ein bisschen an den Holzofen hin. Und da heizt man der Ofen tatsächlich ein bisschen höher. Und um die Uhrzeit wird dann immer auch die zweite Baguette und die zweite Seele geschossen. Aha. Und manchmal ist der Ofen dafür noch ein bisschen heiß, und weil es aber manchmal nicht anders geht, schießt man dann halt trotzdem, und da kommen die geilste Seele raus, die man dann halt irgendwie 4-5 Minuten kürzer backt wie normal. Genau. Aber die sind halt ultra.
Ja.
Aber ja, das ist wieder außer was, da müsste man viel mehr experimentieren. Und in der Bäckerei ist dann halt, wie gesagt, bei uns ja auch immer so, dass man ein bisschen einen Kompromiss finden muss, weil man halt nicht nur das eine Produkt backt. Mhm. Genau, aber das glaube ich auch. Ich habe mich dann an Helmut Weber erinnert, das ist der Bruder vom Günter Weber. Okay. Übrigens, die Veranstaltung findet irgendwann noch statt. Ich werde es demnächst, ich habe einfach wahnsinnige Schwierigkeiten, einen gescheiten Raum zu finden. Egal, der Helmut Weber hatte eine Bäckerei hier in der Gegend, auch mit Holzofen. Und ich glaube, der hat seine Seele, weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch schon erzählt, ich kann mir oft nicht merken, was ich schon erzählt habe. Der hat seine Seele wirklich auch, ich glaube, bei 300 Grad oder sowas eingeschossen. Und ich kenne Geschichte von dem, dass bei dem manchmal das Backpapier in Flamme aufgegangen ist.
Das glaube ich bei der
Temperatur. Weil halt, also richtig, richtig heiß und ganz, ganz kurz.
Okay. Ja, weil also das bringt tatsächlich was für die Seele. Oder für den Briegel.
Für solche Gebäcke ist es nicht.
Genau.
Ja. Schön. Tobi, super. 55 Minuten, machen wir einen Punkt.
Jawohl.
Es war mir wieder ein Fest. Vielen Dank.
Mir auch.
Wir sehen uns demnächst und genau.
In dem Sinne. Back's gut, bis dann.
Mach's gut.
Ciao.
Du auch. Ciao.